Der Titel, der mir ja übertragen wurde, lautet Das geheimnisvolle Zeitalter.
Guten Morgen miteinander. Es freut mich, dass ich heute Morgen mit meiner Frau zusammen, dass wir hier sein dürfen und ich die Predigt halten darf. Ich möchte uns kurz vorstellen. Therese, meine Frau, ich heiße Rolf Honecker. Predigt, das ist ja auch so eine ganz spezielle Sache. Ich habe jetzt nicht den Anspruch hier oben, dass ich das, was ich jetzt sage, alles absolut richtig ist. Ihr erwartet das natürlich, aber die Auslegung der Bibel ist ja nicht so eine einfache Sache. Oder da gibt es unterschiedliche Ansichten, wie man gewisse Bibelabschnitte verstehen kann. Und ich möchte da einfach etwas hineingeben, wie ich es verstanden habe. Ich habe in letzter Zeit einiges recherchiert. Gerade wir haben es gehört nach diesen Vorfällen in Israel vom 7. Oktober, was da passiert ist, geschehen ist. Habe ich viel recherchiert, gelesen im Internet und so, Bücher auch noch gekauft, um etwas mehr Klarheit zu bekommen über die Rolle Israels auch in dieser Zeit, in der wir leben. Ich beginne mit einer Bibelstelle und die Bibelabschnitte, die ich lese, das ist ja das Schöne, oder? Da gibt es keinen Zweifel. Das ist das Wort Gottes, das verhebt. Und wie wir über das Wort Gottes nachdenken, zu welchen Schlüssen wir kommen, das ist manchmal unterschiedlich. Aber so stelle ich bewusst das Wort Gottes auf den Leuchter und in den Vordergrund und meine Gedanken dazu, das sind einfach meine Gedanken. Also nicht nur meine, auch solche, die ich recherchiert habe. Der Abschnitt oder das Thema heißt ja das geheime Zeitalter. Und ich habe diesen Titel gegeben, weil es spannend tönt auch, Geheimnis oder geheimnisvoll, das ist so etwas Interesseweckendes. Beginne mit dem Missionsbefehl von Matthäus 28. Da steht ab Vers 16 und zwar lese ich in der Elberfelder Übersetzung, das ist noch speziell, da komme ich dann drauf. Matthäus 28. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa, an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, «Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters.» Also Jesus erscheint den Jüngern als Auferstandener und gibt ihnen diesen Befehl, den Nachfolgern Jesus. Und das ist so bis an den heutigen Tag. Alle, die Jesus nachfolgen wollen, haben diesem Befehl eigentlich zu folgen. Das ist so das Übergeordnete. Und Jesus betont noch einmal, dass er alle Macht hat, im Himmel und auf Erden, dass sie ihm gegeben ist vom Vater, alle Macht im Himmel und auf Erden. Und dann kommt dieser Befehl, in die ganze Welt hinauszugehen und alle Menschen mit dem Evangelium vertraut zu machen. Und die, die Jesus nachfolgen wollen, die den Ruf hören, dass die sich taufen lassen und auch das bewahren, was ihnen geboten wurde. Und dann kommt dieser Satz, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. In anderen Übersetzungen steht bis an das Ende der Welt oder bis an der Weltende. Das könnte man jetzt geografisch auch verstehen. Überall in der ganzen Welt ist Jesus bei uns und ich denke, das stimmt auch. Aber ich finde hier in der Elberfelder Übersetzung speziell bis zur Vollendung des Zeitalters oder dieses Zeitalters. Und da stellt sich natürlich die Frage, was ist denn damit gemeint, dieses Zeitalter? Und die zweite Frage, wann geht es zu Ende? Und die dritte Frage, was kommt nachher, wenn dieses Zeitalter vorbei ist? Seit wir pensioniert sind, haben wir einen Hund, einen Pudel, der ist noch nicht 2 Jahre alt und ich genieße es jeweils am Morgen früh mit ihm spazieren zu gehen. Und bei so einem Spaziergang hatte ich vor kurzem eine Begegnung, eine interessante Begegnung. Es war da schönes Wetter, ein Mann saß auf einer Bank und der Hund hat da so herumgeschnuppert und dann hat mich der Mann angesprochen über den Hund, hat gesagt, es ist schon ein erstaunliches Wesen, dieser Geruchssinn und so, eigentlich etwas Gewaltiges, was da der Schöpfer gemacht hat. Und da bin ich natürlich schon hellhörig geworden, weil er den Schöpfer erwähnt hat. Und wir sind dann so ins Gespräch gekommen. Und er hat dann vor allem über die Welt, über was im Moment so abläuft, gesprochen und auch aufgezeigt, dass der Mensch sich weit entfernt hat von dem, was eigentlich Gott von uns möchte. Und so mit der Zeit habe ich gemerkt, ich habe ihn dann auch gefragt, bist du ein Zeuge Jehovas? Und das hat er bejaht, oder? Und ich habe gemerkt, dass wir irgendwo so etwas Differenzen hatten. Aber was mich beeindruckt hat an diesem Mann, ist, dass wir sehr schnell beim Thema waren, also beim Thema Gott und Glauben und was läuft in der Welt ab, oder? Das hat mich eigentlich sehr beeindruckt. Und auch seine Art und Weise, wie er auf mich zugegangen ist. Er war sehr herzlich, sehr freundlich und er hat viele Bibelstellen zitiert, auch von den Briefen von Paulus, was mich eigentlich erstaunt hat. Ich kenne die Zeugen Jehovas nicht genau, aber es war eigentlich sehr interessant. Und dann haben wir gemerkt, bei der Dreieinigkeit, das sieht er ganz anders, der Heilige Geist, das ist für ihn einfach eine Kraft, und Jesus hat auch eine andere Bedeutung für ihn. Aber was interessant ist, ist, dass sie ein Königreich erwarten hier auf dieser Erde. Als ich wieder zu Hause war, hat so bei mir nachgehallt der Heilige Geist. Wir kennen ja den Heiligen Geist, wie er ist mit uns, wir kennen ihn persönlich. Und ich habe es ihm das auch gesagt. Der Heilige Geist verstehe ich als eine Person der Dreieinigkeit. Der Heilige Geist ist Gott selber. Es steht in der Bibel, er ergründet die Tiefen der Gottheit und er ergründet alles. Er kennt uns und durchforscht uns. Und er leitet uns in die Wahrheit. Er erinnert uns an alles, was Jesus uns gesagt hat. Und wir sind auf den Heiligen Geist angewiesen. Er ist auch der Tröster, der Ermutiger, der uns korrigiert. Also ich hatte da ein ganz anderes Bild als dieser Mann, oder? Und das ist ja das Fantastische, das Schöne, dass der Heilige Geist uns erinnert an das, was Jesus uns gesagt hat, dass er das in uns in Erinnerung ruft und uns auch erklärt, dass er uns in die Wahrheit hineinführt und erklärt, was diese Worte bedeuten, die Jesus uns gesagt hat. Und dann ist ein Aspekt war auch noch in diesem Gespräch Einheit. Oder er hat, ich habe dann von der Dreieinigkeit gesprochen und er hat gesagt, ja, das ist anders. Jesus ist eigentlich wie einer von uns und er hat einfach er hat ja gebetet zum Vater, dass wir alle untereinander eins sind, mit ihm eins, dass wir so, oder? Und der Begriff Einheit hatte für ihn schon auch eine große Bedeutung. Einheit, da möchte ich jetzt dazu sagen, das ist etwas sehr Wichtiges. Ich habe mir da notiert, in einer Gemeinde hat der soziale Aspekt eine hohe Bedeutung. Studien haben gezeigt, dass das Bedürfnis nach Zugehörigkeit, das Bedürfnis, irgendwo nette Leute zu treffen und zu ihnen zu gehören, der ist eigentlich bei 80%, und das geistliche Bedürfnis ist nur etwa bei 20%. Also in vielen Gemeinden kommen die Menschen eigentlich zusammen, dass man einander begegnet, dass man miteinander dann nachher noch austauschen kann, Kaffee trinken kann. Und das ist auch wichtig, das möchte ich nicht schmälern, oder? Aber es zeigt doch, das ist ein Bedürfnis, das wir auch aus der Welt kennen. Also Menschen, die in einem Verein gehen, die oder irgendwo immer in einer Gruppe dabei sind, die gehen ja auch aus dem Bedürfnis heraus nach Zugehörigkeit, dort irgendwo wertgeschätzt zu werden, dabei zu sein, oder? Und von dem her unterscheiden wir uns eigentlich nicht so sehr, wenn wir jetzt sehr nett miteinander umgehen in einer Gemeinde. Da sind wir wie ein weltlicher Verein, die sind auch sehr nett miteinander, oder? Also das macht nicht den Unterschied aus. Dann kann es ja Konflikte geben, und ich glaube, dort zeigt es sich dann schon mehr, wie gehen wir als gläubige Christen mit Meinungsverschiedenheiten und Unterschieden um. Und ich sage das hier, weil es mich beschäftigt und beschäftigt hat und noch beschäftigt. Wir haben, ich darf das so im Vertrauen hier sagen, wir haben im Moment bei uns in der FEG haben wir eine schwierige Zeit. Es sind Unstimmigkeiten in der Leitung vorhanden. Wir haben jetzt dann die Hauptversammlung, und es ist einfach konfliktreich im Moment. Und jetzt, das ist an und für sich ja kein Problem oder nicht schlimm. Konflikte gehören zum Leben. Aber die Frage ist, wie lösen wir das? Was machen wir jetzt? Wie gehen wir aus diesen Spannungen heraus? Wie kommen wir da wieder auf Kurs? Was sagt die Bibel dazu? Da habe ich aus Epheser Kapitel 4 etwas. Epheser Kapitel 4, 10 bis 16. Der zu uns herabstieg, ist auch der hoch über alle Himmel aufgestiegen ist und alles Geschaffene mit seiner Gegenwart erfüllt. Und er hat die einen als Apostel gegeben, andere als Propheten. Er gab Evangelisten, Hirten und Lehrer, damit sie die, die Gott geheiligt hat, zum Dienst ausrüsten und so der Leib des Christus aufgebaut wird. Mit dem Ziel, und jetzt kommt es, mit dem Ziel, dass wir alle die Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes erreichen, dass wir zu mündigen Christen heranreifen und in die ganze Fülle hineinwachsen, die Christus in sich trägt. Dann sind wir keine unmündigen Kinder mehr, die sich vom Wind aller möglichen Lehren umtreiben lassen und wie Wellen hin und her geworfen werden. Dann fallen wir nicht mehr auf das falsche Spiel von Menschen herein, die andere hinterlistig in die Irre führen. Lasst uns also in Liebe wahrhaftig sein und in jeder Hinsicht zu Christus hinwachsen, unserem Haupt. Von ihm her wird nämlich der ganze Leib zusammengefügt und durch verbindende Glieder zusammengehalten. Das geschieht in der Kraft, die jedem der einzelnen Teile zugemessen ist. So bewirkt Christus das Wachstum seines Leibes, er baut sich auf durch Liebe. Wir haben also hier das Ziel beschrieben, dass wir hinreifen zu Christus hin, mündig werden, im Glauben reif werden, volljährig, nicht mehr Kinder sind, und dass wir eine einheitliche Erkenntnis erreichen des Sohnes Gottes. Und dass er, der Sohn Gottes, Jesus Christus, wird auch als das Haupt gezeigt. Wir sind alles Glieder und haben unterschiedliche Gaben, unterschiedliche Aufgaben auch, aber wir sind Glieder eines Leibes und einer ist unser Herr und Heiland und unser Haupt. Wichtig in diesem Abschnitt auch noch die Aufgabe der Evangelisten, Hirten und Lehrer und Pastoren, Propheten. Da geht es eigentlich immer darum, dass der Leib Christi auferbaut wird. Also ist eigentlich ein pastoraler Dienst, ist ein Dienen an der Gemeinde, nicht ein Herrschen über die Gemeinde und nicht der Pastor weiß alles, sondern er dient dem Leib Christi, dass der Leib auferbaut wird und als Ganzes zu Christus hinwächst. Und da gibt es aber eben Konflikte. Und da lese ich noch einen anderen Abschnitt aus 1. Korinther 3, ganz kurz drei Verse. Zu euch, Brüder, konnte ich bisher aber nicht so sprechen wie zu geisterfüllten Menschen. Ich musste euch wie Kinder behandeln, die mehr ihren eigenen Wünschen folgen als Christus. Ich musste euch Milch zu trinken geben, nicht feste Nahrung, weil ihr die noch nicht vertragen konntet. Und leider könnt ihr das auch jetzt noch nicht, denn ihr seid immer noch von eurem Ich bestimmt. Solange Eifersucht und Streit unter euch herrschen, beweist ihr ja nur, dass ihr eigensinnig seid und euch wie die anderen Menschen benehmen. Also daraus ist zu schließen, dass mündige Christen mit Konflikten umgehen können und sich eben nicht so benehmen, wie es in der Welt manchmal ist, mit Streit, Eifersucht, Rechthaberei. Das soll nicht so sein. Mündige Christen, Paulus sagt, dass ihr benehmt euch wie Kinder, oder? Ihr benehmt euch wie Kinder, wegen Kleinigkeiten geratet ihr aneinander und es ist Eifersucht und Streit unter euch vorhanden. Und das schreibt Paulus zu einer christlichen Gemeinde, in der das Wort wahrscheinlich nötig war. Er hat es ja an die Korinther adressiert. Das zeigt uns, dass es eben nicht einfach so ein Selbstläufer ist, eine christliche Gemeinde, sondern dass wir gefordert sind, anders miteinander umzugehen, als wir es in der Welt sehen. Ich sage nicht, dass es in der Welt nicht auch konstruktive Umgangsweisen mit Konflikten gibt, aber in der christlichen Gemeinde sollten wir uns als reife Menschen zeigen. Genau, die Einheit im Glauben, in der Erkenntnis. Und das ist eigentlich so die Realität, oder? Paulus zeigt da eine Realität. Ich habe eigentlich zwei Konfliktpunkte gefunden. Ein Konfliktpunkt, der oft in Gemeinden vorhanden ist, ist ein falsches Verständnis von Leiterschaft. Da habe ich aus dem Epheserbrief gelesen, die Aufgabe der Pastoren, Lehrer und so, der Dienst an der Gemeinde. Und da ist es manchmal ein falsches Verständnis von Leiterschaft. Das kann zum Beispiel sein, dass die Leitung findet, ja, wir haben jetzt genau das vor Gott geprüft, wir haben eine Vision und gehen in diese Richtung. Aber die Gemeinde ist gar nicht bereit, oder? Und da ist einfach dann die Erwartung, ihr kommt jetzt mit, wir wissen genau, wo es hingeht. Das ist nicht biblische Leiterschaft. Biblische Leiterschaft orientiert sich am Stand der Gemeinde, was sie braucht, wo sie steht und versucht, alle ins Boot zu holen und miteinander vorwärts zu gehen. Also ein falsches Verständnis von Leiterschaft kann und führt häufig zu Konflikten in christlichen Gemeinden. Und das andere ist die Lehre. Es kann verschiedene Auffassungen geben von Lehre. Ich habe hier noch notiert, die Basis aller Lehre ist eigentlich möchte ich ganz kurz sagen, das Beispiel von Nikodemus. Oder Nikodemus, den kennt ihr aus der Bibel, im Johannesevangelium, der kam bei Nacht, kam er zu Jesus, weil er gemerkt hat, da ist etwas anderes. Mit Jesus, da ist das habe ich noch nie gesehen. Und er kommt zu ihm in der Nacht, dass ihn die anderen Juden nicht sehen, und sagt zu ihm: Meister, wir wissen, du bist von Gott, weil keiner kann das tun, das du machst, es sei denn Gott mit ihm. Und dann spricht ihn Jesus gleich an und sagt: Nikodemus, ich sage dir, keiner kann in das Reich Gottes kommen, es sei denn, er werde von Neuem geboren. Und dann fragt Nikodemus: Ja, wie kann das sein? Ich bin ja alt, kann ich nochmal in den Mutterleib zurückkehren, nochmal geboren werden, alles besser machen, alles anders machen? Und Jesus antwortet ihm: Ich sage dir, niemand kommt in das Reich Gottes, es sei denn, er werde von Neuem geboren aus Wasser und Geist. Und dann war Nikodemus völlig überfordert mit dieser Aussage und fragte ihn: Ja, wie soll denn das geschehen? Und Jesus sagt zu ihm: Du bist ein Lehrer des Volkes Israel, ein Oberster, und weißt das nicht? Und Nikodemus hätte das wissen müssen, weil im Hesekiel steht, Hesekiel Kapitel 36, sagt Gott: Und ich will reines Wasser über euch sprengen. Ich will euch reinigen von euren Sünden und von eurem Götzendienst. Und ich will euch ein neues Herz geben. Ich will das alte, versteinerte Herz werde ich von euch wegnehmen und werde euch ein neues Herz geben. Und ich werde einen neuen Geist in euch geben, einen Geist, meinen Geist, dass ihr Menschen werdet, die in meinen Wegen wandeln. Und das ist 500 oder 600 Jahre vor Nikodemus geschrieben worden. Das hat Nikodemus gut gekannt, aber nicht verstanden, was damit gemeint ist. Und dann hat Jesus in der Folge Nikodemus das ganze Evangelium erklärt. Hat ihm gesagt: Schau, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben gibt. Und der bekannte Vers: Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und er hat dann Nikodemus auch noch gesagt: Weißt du, es hat viele, die kommen nicht zu dem Licht, weil ihre Werke böse sind, sie scheuen das Licht. Alle aber, die zu dem Licht kommen, die haben das Licht und die bekommen ewiges Leben. Und da hat er das dem Nikodemus erklärt. Und ich glaube, das ist so einmal die Basis vom Glauben, dass wir verstehen, was überhaupt die Wiedergeburt ist, wie man zu Gott gehört. Aber das ist nur der Start ins Glaubensleben. Jetzt müssen dann auch Schritte folgen. Wenn wir diese Erfahrung gemacht haben, dass Gott uns wiedergeboren hat, von oben her durch seinen Geist, sind wir eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur gewesen. Und dann fängt es aber erst an. Dann fängt unsere Reise als Christen fängt dann mit diesem Zeitpunkt an. Und mich hat etwas stutzig gemacht, oder? Bei uns in der Gemeinde haben wir oft so den Satz, habe ich oft gehört: Wir bauen das Reich Gottes. Oder wir sind das Reich Gottes. Und dann haben wir eine längere Predigtreihe gehabt über das Reich Gottes. Und dann habe ich mich gefragt: Ja, stimmt denn das überhaupt? Sind wir hier auf der Erde Reich Gottes? Bauen wir das Reich Gottes? Und dann sind diese Vorfälle am 7. Oktober gekommen. Und mich hat das sehr beschäftigt. Und ich habe gedacht, jetzt müssten wir eigentlich uns mehr mit der Frage Israel, Endzeit, die letzte Zeit beschäftigen. Aber von dem, habe ich nach 2-3 Monaten immer noch nichts gehört. Es war eigentlich nie ein Thema. Und ich bin dann auf den Pastor zugegangen und habe gesagt, ja, ich hätte Menschen, wir könnten eine Veranstaltung machen zum Thema Israel, dass wir uns damit beschäftigen und für Israel beten. Aber ich habe kein grünes Licht bekommen. Oder? Da war eine Angst vorhanden, ja, was wird denn da gesagt? Und Israel wird manchmal so glorifiziert und so. Es war eine Angst vorhanden, die ich nicht nachvollziehen konnte. Und für mich waren auch bestimmte Themen, man hat oft von der Wiederkunft Christi geredet, aber das war es dann auch schon. Das Thema Entrückung zum Beispiel, da kann man verschiedener Ansicht sein, aber ich finde, man sollte diese Themen behandeln und ansprechen, weil sie gerade in unserer Zeit sehr wichtig sind. Also, ich möchte da ein paar Sachen sagen zu der Wiederkunft Christi. Habe dazu ein Buch gelesen, das heißt «Das kommende Reich Gottes» von Andrew McWoods, und da ist auch ein Arnold Fruchtenbaum erwähnt, ein messianischer Jude, und das hat mir schon irgendwo neu etwas die Augen geöffnet, oder? Also die Wiederkunft Christi, die ist ganz klar mehrfach prophezeit. Das ist eine Tatsache, die wie Geburt, Ostern zum christlichen Glauben gehört. Wir müssen wissen, Jesus kommt wieder. Und da fragt sich natürlich, warum kommt er denn wieder? Warum verlässt er noch einmal den Himmel und kommt zurück auf die Erde? In der Bibel sind ja von zwei Kommen eigentlich die Rede, oder? Das eine ist, er kommt in Niedrigkeit, reitet auf einem Eselsfüllen und zieht in Jerusalem ein. Und die andere Verheißung ist, er kommt in Herrlichkeit, seine Regierung hier anzutreten. Und die Juden, also nicht die messianischen Juden, sondern die Juden, die haben ein Problem mit diesen zwei Stellen, weil sie das erste Kommen ja nicht erkannt haben. Und sie fragen sich dann, ja, kommt er jetzt in Niedrigkeit oder kommt er in den Wolken mit der Kraft der Engel? Und ein Rabbiner hat dann das so gelöst, er hat gesagt, ja, das kommt auf uns drauf an, auf das Volk Israel. Wenn wir bereit sind, dann kommt er in Herrlichkeit und in Macht, und wenn wir nicht bereit sind, dann kommt er in Niedrigkeit. Aber das stimmt natürlich nicht. Wir wissen, Jesus ist gekommen in Knechtsgestalt. Er ist bereits hier gewesen. Und das ist der Beginn des Zeitalters der Gemeinde, wo das Volk Israel nicht erkannt hat, also der größte Teil vom Volk Israel. Jesus ist gekommen in Niedrigkeit, wurde von den Juden verworfen, und er wird wiederkommen in Herrlichkeit. Und das ist eigentlich auch genau beschrieben. Es steht, dass er auf dem Ölberg wieder erscheinen wird. Er wird seine Füße auf den Ölberg setzen in Jerusalem. Und das ist in Sacharja geschrieben, der Ölberg wird sich spalten, es wird Strom von dort fließen. Und er wird mit den Völkern ins Gericht gehen. Er wird seine Herrschaft hier antreten. Das steht ganz klar geschrieben, oder? Und die Juden warten ja auf den Messias, der sie erlöst. Auf den Messias und auf das messianische Friedensreich. Und er wurde verworfen von den Juden und er kommt als der König der Juden hier auf die Erde, um wieder von Jerusalem aus zu herrschen. Und das ist dann der Beginn des sogenannten tausendjährigen Reiches. Ich habe mich dann auch gefragt, ja, da ist ein unterschiedliches Verständnis bei uns jetzt in der Gemeinde. Ich habe immer das Gefühl so gekriegt, ja, das Königreich, da ist man der Überzeugung, das ist schon jetzt hier. Wir sind schon im Königreich und wir müssen einfach, die ganze Welt wird einmal evangelisiert sein und ich komme gar nicht ganz draus, wie sie das verstehen. Aber ich habe so gedacht, so habe ich es verstanden, ja dann, wenn wir alles bereit haben, dann kommt Jesus, um das irgendwie zu übernehmen. Also ich weiß es nicht genau. Aber der Irrtum kann natürlich kommen vom falschen Bibelverständnis. Und dazu möchte ich ganz kurz noch Matthäus 13, auf die Gleichnisse eingehen. Das sind ja die Gleichnisse wo man als Gleichnisse zum Königreich verstehen kann. Also Matthäus 13 heißt es, an demselben Tag ging Jesus aus dem Hause und setzte sich an den See, und es versammelte sich eine große Menge bei ihm, so dass er in ein Boot stieg und sich setzte, und alles Volk stand am Ufer, und er redete vieles zu ihnen in Gleichnissen und sprach. Und dann kommen die bekannten Gleichnisse von der Saat und dem Acker, der die Welt bedeutet, die Saat, die unter die Dornen fällt, oder die Saat, die keine Wurzel hat, die an den Grund auf Felsiges fällt, wo die Vögel kommen und es wegpicken. Und das zeigt eigentlich den Zustand der Welt, wie es nicht selbstverständlich ist, dass diese Saat einfach aufgeht, oder? Und da ist noch das Gleichnis vom Unkraut und vom Weizen, wo Jesus selber den Jüngern auslegt und sagt, da kommt der Feind und sät Unkraut. Und dann fragen die Jünger, ja, jetzt sollen wir das Unkraut auszupfen? Und dann sagt er, nein, das ist so, lasst es einfach stehen. Und das wird so sein bis zum Ende dieses Zeitalters, das Unkraut und Weizen, wo steht für die Gläubigen und für die Saat, wo Satan selbst gesät hat, wo mitten unter der Gemeinde sein kann, oder in dieser weltweiten Gemeinde ist Unkraut und Weizen beieinander. Oder? Und jetzt diese beiden Gleichnisse hat Jesus selbst ausgelegt. Die anderen zwei, da möchte ich ganz schnell drauf eingehen. Also da ist noch ein Gleichnis vom Sauerteig und vom Mehl. Da steht, es ist eine Frau, die mischt Sauerteig unter das Mehl, bis das ganze Mehl durchsäuert ist und alles mit diesem Sauerteig vermischt ist, oder? Und da gibt es viele, viele Auslegungen. In Kinderstunden wird das gelehrt und so, wo genau das gesagt wird, ja, dass der Sauerteig, das ist das Evangelium, und das Mehl ist die Welt, und das Mehl wird durchsäuert werden, die ganze Welt wird vom Evangelium beeinflusst werden oder durchsäuert werden, bis die ganze Welt eigentlich evangelisiert ist. Aber der Sauerteig finden wir nirgendwo in der Bibel, und wir haben viele Aussagen mit Sauerteig. Wir finden nirgendwo in der Bibel, wo Sauerteig etwas Gutes wäre. Und hier sagt man dann, ja, das ist das Evangelium. Aber Sauerteig ist immer etwas Zersetzendes. Es wird gewarnt vor dem Sauerteig der Heuchelei, oder Paulus warnt vor dem Sauerteig falscher Lehre. Und das Mehl wäre ja dann die Welt, oder die sündige Welt, aber Mehl ist auch wieder in der Bibel ein Symbol für das Gute, für den Weizen und nicht für die sündige Welt. Also wird das Gute wird durchsäuert mit Sauerteig, mit einem schädlichen, zersetzenden Teig. Und dann noch das Gleichnis vom Senfkorn. da wird gesagt, das Himmelreich ist wie ein kleiner Same, das kleinste Sämlein unter allen. Und es wird wachsen und wachsen und wird groß werden, ein mächtiger Baum. Und die Vögel des Himmels werden darin wohnen und nisten. Und das hat man ähnlich verstanden und ausgelegt. Aber ich denke auch, das ist ja eine Reihe von Gleichnissen, die uns etwas zeigen wollen. Und dieses Gleichnis, das Senfkorn, wir haben heute 2024, wir können in die Welt hinausschauen. Und dieser Baum, sage ich jetzt so, das ist eigentlich die Verbindung vom Christentum mit weltlicher Macht oder mit der Kirche, wo ein riesiger Baum wurde überall sichtbar in der ganzen Welt, durchsetzt von komischen Lehren. Und das ist der Zustand, den wir heute 2024 haben. Also es sind nicht eigentlich sind nicht Gleichnisse, die das Königreich Gottes beschreiben, sondern wie sich die Gemeinde entwickelt mit der Zeit. Und jetzt schaue ich, dass ich zum Schluss komme. Ich hätte da noch einige Punkte. Ich möchte hier etwas lesen aus diesem Buch. Das auf das hinweist. Walward fasst die fehlende Übereinstimmung zwischen dem prophezeiten Reich Gottes und dem gegenwärtigen Gemeindezeitalter wie folgt zusammen. Also das ist ein prophezeites Reich Gottes und das gegenwärtige Gemeindezeitalter. Das Zeitalter des Christentums ist nicht ein goldenes Zeitalter der Gerechtigkeit, noch hat die Gemeinde die Welt erobert. Richtiger wäre anzuerkennen, dass die Welt zu einem großen Teil die Gemeinde beherrscht. Die neutestamentlichen Briefe prophezeien wiederholt den fortwährenden Abfall der Gemeinde im gesamten Gemeindezeitalter und bezeugen nicht, dass Gottes Kinder in perfektem Gleichschritt unter dem eisernen Zepter eines Messias leben, wie es im Reich Gottes die Norm sein wird. Also dass die Christenheit ist auch gekennzeichnet von viel Fleischlichkeit, oder? Es ist ein niederer Standard eigentlich christlichen Lebens und nicht das, was wir uns manchmal wünschen oder auch vorzugeben versuchen, ein sündloses, wunderbares Gemeindeleben. Dann ist auch das Königreich, wird einmal ohne Satan sein, also wir lesen ja, Satan wird gebunden sein, aber das kann auch in dieser Zeit ganz klar festgestellt werden, dass Satan sehr aktiv ist in dieser Zeit. Also da müssen wir wirklich nur in die Welt hinausschauen und wir sehen, dass das Böse überhand nimmt und Satan natürlich in die Gemeinde auch hineinwirkt, oder? Und er weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat, und er geht umher wie ein brüllender Löwe und versucht zu verführen, zu täuschen. Und das ist auch ein Kennzeichen. Im Königreich, im tausendjährigen Reich, wird er gebunden sein und dann wird Christus herrschen. Ein Freund von mir, mit dem habe ich über solche Sachen diskutiert, er hat gesagt, ja, aber das mit diesem messianischen Reich, das kann ich nicht verstehen. Das ist doch irgendwie Wunschdenken und so. Dann habe ich gesagt, ja, wie sollen denn diese Prophezeiungen einmal in Erfüllung gehen, wenn wir nur den Himmel kennen? Er hat gedacht, ja, da gibt es dann nur den Himmel und nicht ein Reich auf dieser Erde. Und da haben wir aber Prophezeiungen, dass die Völker den Krieg nicht mehr lernen werden, dass sie ihre ihre Waffen zu Pflugscharen schmieden werden und dass Friede sein wird und Gerechtigkeit auf der Erde, oder? Und da hat er gesagt, das ist ja gar nicht möglich, da hat es ja viele Ungläubige dann noch auf dieser Erde, wenn das der Fall ist. Und da steht eben, dass Jesus mit eisernem Zepter hier regieren wird. Das lesen wir in der Offenbarung. Also Sünde wird dann nicht mehr toleriert. Wo wir in dieser Zeit sind, ob wir im Himmel sind oder hier, das kann ich jetzt nicht sagen, oder? Aber dieses messianische Friedensreich, das ist einfach für mich eine Tatsache. Und jetzt können wir uns fragen, ja, ist denn das überhaupt wichtig, dass wir da in diesem Punkt uns einig sind? Und ich habe einfach gemerkt, wenn wir da eine andere Auffassung vertreten, dann haben wir auch eine andere Haltung Israel gegenüber. Und Israel ist für mich ein ganz klares Wunder Gottes. Und das können wir auch den Menschen sagen. Weil Israel war zu Christi Geburt, römischer Krieg, verstreut in die ganze Welt über 2000 Jahre hinweg. Und Gott hat ja gesagt, ich werde sie wieder sammeln und zurückbringen in dieses Land, nicht in ein anderes, und werde sie dort wieder sammeln. Und sie sprechen wieder Hebräisch dort, eine Sprache, die verschwunden war. Sie haben sich in der ganzen Welt aufgehalten. Das ist ja nach menschlichem Ermessen gar nicht möglich. Das ist ein Wunder Gottes. Und das können wir auch den Menschen als Zeugnis geben und sagen, jetzt erfüllt sich göttliche Prophetie vor unseren Augen mit der Sammlung des Volkes Israel. Aber Israel ist schon mittendrin und diesem Volk steht noch eine schwierige Zeit bevor. Für mich ist es wichtig, ich sehe es so, wie Jesus sagt, zur letzten Zeit wird es sein wie zu den Tagen Noah. Die Menschen kümmern sich nicht um das oder dieses. Sie essen und trinken, sie verheiraten sich und lassen sich verheiraten. Und die Arche stand bereit, aber irgendwann war die Türe zu und dann war es zu spät und dann kamen die Gerichte Gottes, oder? Und Jesus sagt, das wird genau gleich sein. Und darum können wir den Menschen zurufen und sagen, es steht eine Arche bereit. Ihr könnt zu Gott kommen und dann werdet ihr, das ist meine Überzeugung von der Entrückung, dann werdet ihr vor dieser Trübsalszeit bewahrt werden. Oder? Und das ist auch biblisch meiner Meinung nach fundiert, belegbar und das ist doch eine wunderbare Botschaft, dass wohl Gerichte über die Welt kommen und diese Welt muss ja gerichtet werden, das Böse muss gerichtet werden, das lässt Gott nicht einfach zu. Das kommt der Tag des Herrn, ist ein Tag des Zorns und ein schrecklicher Tag. Es kommt der Tag, wo das alles gerichtet wird und der steht nicht mehr weit weg, denke ich. Und das ist eine wunderbare Nachricht, dass wir doch in diese Arche eingestiegen sind und anderen Menschen auch sagen können, lasst euch erretten, lasst euch mit Gott versöhnen und ihr habt eine wunderbare Zukunft. Und dann wird auch eine wunderbare Zeit nach diesen Gerichten, wird auch hier auf dieser Erde eine wunderbare Zeit anbrechen. Diese Erde geht nicht einfach so vor die Hunde und den Bachtrab. Es kommen hier Zeiten, die wir uns nicht vorstellen können heute, oder? Das ist auch beschrieben und das ist einfach wunderbar. Und da wird das Volk Israel noch einmal eine ganz besondere Rolle haben. Gut, ich bin am Ende mit meiner Ausführung, das geheimnisvolle Zeitalter. Also der Beginn ist eigentlich mit der Ausgießung des Heiligen Geistes in der Apostelgeschichte beschrieben, mit der Gründung der Gemeinde und wird enden, wenn der Heilige Geist mit der Entrückung wieder von der Erde weggenommen wird. Und nachher kommt das Gericht, Trübsalszeit, der Antichrist, das Gericht und nachher ein neues Zeitalter. Und ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, ob ihr das jetzt wahrscheinlich euch selbst schon damit befasst habt, ob ihr das so auch seht, da könnten wir unterschiedlicher Meinung sein, das weiß ich nicht. Mir ist es einfach wichtig, dass wir in dieser Zeit, in der wir leben, ist eine einmalige Zeit, oder? Und die geht wirklich zu Ende. Und das sagt Jesus ja auch im Missionsbefehl. Bis zum Ende dieses Zeitalters bin ich mit euch und könnt ihr euch auf mich verlassen. Und habt ihr auch diesen Auftrag, in die Welt zu gehen und den Menschen die gute Nachricht zu bringen. Aber nachher kommt etwas anderes und etwas Neues. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir Bescheid wissen auf der weltgeschichtlichen Landkarte, wo wir uns befinden und wie es dann abläuft und weitergeht. Möchte ich zum Abschluss noch beten. Ja, Herr Jesus, du hast uns dein Wort gegeben und du hast zu den Jüngern gesprochen und hast ihnen gesagt, euch ist es gegeben zu verstehen. Die Welt versteht vieles nicht. Du hast in Gleichnissen gesprochen und gesagt, damit ist erfüllt, was geschrieben steht, sie haben Ohren und hören nicht, sie haben einen Verstand und verstehen nicht. Aber euch, uns, ist es gegeben zu verstehen. Und wir danken dir, dass du uns den ganzen Ratschluss Gottes kundgetan hast, dass wir nicht Unwissende sind. Du bezeichnest uns sogar als deine Freunde. Und da danken wir dir einfach für dieses Vorrecht, wirklich, dass du uns durch dein Blut erkauft hast und wir eine wunderbare Zukunft erwarten dürfen. Und so bitten wir jetzt einfach um deinen Segen, Herr, dass du uns ganz neu wieder kräftigst und stärkst, dass wir mit Freude mit dir unterwegs sind. Wir loben dich und preisen dich. Amen.